Herzlich willkommen zu Himmelklar heute. Ich bin Kati Geiger. Das ist die neue Folge von unserem katholischen Podcast, in dem wir diesmal mit dem Jesuitenpater Clemens Blattert sprechen, der bei der laufenden Weltsynode gerade im Vatikan als Facilitator dabei ist, eine Art Moderator. Ganz spannend, was er da genau macht und wofür er mit am Tisch sitzt, wenn über 300 Synodenteilnehmende im Saal versammelt sind und beraten. Mit ihm kümmern wir uns um den Nachwuchs in der katholischen Kirche. Er leitet nämlich das Zentrum für Berufungspastoral von der DBK, der Deutschen Bischofskonferenz. Ist aber auch dafür zuständig, dass die Jesuiten junge Pater dazu bekommen in der Zukunftswerkstatt in Frankfurt. Und fördert mit der Studienförderung Cusanus Werk katholische junge Leute.
Wenn Sie jetzt denken, es geht alles so weiter wie bisher, dass einfach Priester nachwachsen, dass in den Klöstern, sowohl Frauen- und Männerklöstern, der Nachwuchs einfach kommt wie auf dem Förderband, dann sieht es nicht rosig aus. Und das ist nicht nur in Deutschland, das ist nicht nur in Europa so.
Das Thema der 16. Generalversammlung der Bischofssynode jetzt ist für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe und Mission. Pater Blattert sagt, man spürt ganz klar eine Weiterentwicklung Richtung Synodalität, die sich auch der Papst gewünscht hat für seine Kirche. Die Taufe ist ja die höchste Würde für alle Christinnen und Christen mit der Verantwortung für ihre Kirche. Bei der Weltsynode wird also klar, dass viel mehr miteinander gefragt ist, auch von Nichtgeweihten, aber eben Getauften.
Insofern gibt es viele tolle Frauen und Männer, die sicherlich die Kirche in die Zukunft führen werden. Ich mache mir wenig Sorgen um die Zukunft der Kirche, weil ich eben an einen lebendigen Gott glaube, weil wir glauben, dass Gott selber Verantwortung für seine Kirche hat.
Pater Clemens Blattert, Jesuit, eigentlich wohnhaft in Frankfurt am Main. Zurzeit treffen wir ihn an im Vatikan zur Weltsynode, die gerade 4 Wochen läuft und ihren Abschluss findet, seitdem Papst Franziskus sie 2021 ausgerufen und die erste Vollversammlung vor einem Jahr im Oktober gestartet war. Es geht um die Zukunft der Kirche. Darüber wird beraten. Ein neues Miteinander der Katholikinnen und Katholiken wird gesucht, also Synodalität. Pater Clemens Blattert leitet in Deutschland das Zentrum für Berufungspastoral und kümmert sich auch für seinen Orden, die Jesuiten, um den Nachwuchs, leitet die Zukunftswerkstatt der Jesuiten in Frankfurt. 2003 ist er in den Jesuitenorden eingetreten, wurde 2009 zum Priester geweiht und war dann Studentenpfarrer in Leipzig. Schön, dass wir im Himmelklar-Podcast miteinander sprechen können, Pater Blattert. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch über das Gespräch und möchte gleich noch eine Aufgabe ergänzen, denn ich bin auch noch geistlicher Rektor im Cusanus-Werk, was mir eben sehr viel Freude bereitet, da mit jungen Menschen, vielleicht kommen wir da auch heute noch drauf, synodal unterwegs zu sein.
Genau, das wird auch Thema gleich bei uns sein. Jetzt gerade schwirrt Ihnen die Synode mit weltweit über 300 Teilnehmenden im Kopf herum. Sie sind einer der Menschen im Saal. Das beschäftigt Sie gerade 4 Wochen lang. Geht es Ihnen gut in Rom oder sind Sie schon völlig erschöpft?
Nein, es geht mir ausgezeichnet und ich genieße diese Zeit wirklich. Ja, wir haben hier sehr viel zu tun. Wir sind eben von morgens bis abends in der Synodenaula, von montags bis Samstag, haben meistens nur sonntags frei. Und es ist schon auch eine gewisse Anstrengung. Aber Menschen von der ganzen Welt, eine Frau von den Fidschi-Inseln, eine Aborigine aus Neuseeland, einen Kardinal aus Indien, einen Bischof aus den USA, engagierte Frauen aus Afrika, aus Kanada kennenzulernen. Das ist eine internationale Luft, die mich sehr erfrischt. Deshalb geht es mir sehr gut.
Das kann ich mir vorstellen. International heißt natürlich auch, es wird ganz viel gedolmetscht. Man muss irgendwie unglaublich viel Kraft reinstecken. Wie wir uns das genau vorstellen müssen, da sprechen wir gleich noch drüber, kommen wir noch zu. Wenn wir uns über die Zukunft der Kirche unterhalten, reden wir natürlich auch darüber, wie es zukünftig mit den Menschen aussieht in dieser Kirche. Oder die, die eine Berufung spüren und diese Kirche bilden und ausmachen. Sie sind Direktor vom Zentrum für Berufungspastoral der Deutschen Bischofskonferenz. Um es mal ganz offenkundig, vielleicht auch gewagt, lapidar zu sagen, es läuft nicht so gut, oder? Also schließlich ginge es ja um den Nachwuchs in der katholischen Kirche. Priester fehlen an allen Ecken und Enden, vor allem wenn wir in die Zukunft schauen und somit auch Bischöfe, oder?
Genau. Also wenn Sie jetzt denken, es geht alles so weiter wie bisher, dass einfach Priester nachwachsen, dass in den Klöstern, sowohl Frauen- und Männerklöstern, der Nachwuchs einfach kommt wie auf dem Förderband, dann sieht es nicht rosig aus. Und das ist nicht nur in Deutschland, das ist nicht nur in Europa so, sondern ich sprach gerade heute wieder mit einer Frau aus Kanada. Sie hat auch gesagt, unsere Seminare sind quasi leer. Und insofern könnte man sagen, sieht es schlecht aus. Jetzt möchte ich aber die andere Seite gerne betonen. Gerade diese Synode betont die Taufwürde, die die höchste Würde für alle Christinnen und Christen ist. Und dass eine Würde auch immer mit Verantwortung einhergeht, sodass die Verantwortung für die Kirche bei allen Getauften liegt und dass dieses Bewusstsein wieder neu belebt werden sollte. Es war eigentlich auch schon im Zweiten Vatikanischen Konzil der Fall. Und insofern gibt es viele tolle Frauen und Männer, die sicherlich die Kirche in die Zukunft führen werden. Und ich bin auch überzeugt, dass es dann trotzdem wieder auch Priester und Ordensmenschen geben wird, die in einer besonderen Weise das Evangelium zum Thema ihres, zum Inhalt ihres Lebens und ihrer Lebensform machen werden. Also ich mache mir wenig Sorgen um die Zukunft der Kirche, weil das wäre dann vielleicht der letzte Punkt, weil ich eben an einen lebendigen Gott glaube, weil wir glauben, dass Gott selber Verantwortung für seine Kirche hat, dass es Jesus Christus ist, der Verantwortung für seine Kirche hat, dass der Heilige Geist da in uns lebt und der wird uns führen und wird diese Kirche am Leben erhalten.
Spricht natürlich auch eine gewisse Hoffnung aus Ihnen. Da kommen wir auch später in unserem Gespräch noch zu. Aber um das zu erreichen, was Sie gerade gezeichnet haben, also dass sich junge Menschen interessieren, einerseits natürlich für die Kirche, aber andererseits auch ihrer Berufung oder das, was sie da spüren, nachzugehen, muss sich die Kirche dafür auch ändern? Muss sich was tun in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit gesehen?
Richtig, auf jeden Fall. Denn die Gesellschaft verändert sich. Der gesamte gesellschaftliche Bereich steckt in einem tiefen Transformationsprozess. Das spüren wir in unserer Gesellschaft in Deutschland mit den Parteien. Demokratie ist auch nicht mehr selbstverständlich. Die Umwelt stellt uns große Fragen. Kriege rücken wieder näher zu uns heran. Dann die ganze digitale Veränderung. Auch Werte verändern sich sehr stark in unserer Gesellschaft. Und natürlich kann dann nicht Kirche einfach so bleiben, wie sie ist, weil sie dann nicht mehr in einer Gesellschaft Teil sein kann. Und in der Bibel steht ja, wir sollen Sauerteig sein. Und wenn sie keine Verbindung eingehen können mit dem, was sie umgibt, dann können sie auch nicht durchsäuern oder eben salzen im Sinne von Geschmack verleihen. Und insofern ist eine Veränderung, jetzt sage ich mal, der Organisationsform notwendig. Oder vielleicht ist es noch schöner gesagt, es braucht eine neue Kultur des Miteinanders in der katholischen Kirche. Und da sind wir eben auch dann beim Thema Synode, denn das ist der große Wunsch, das ist die große Anstrengung von Papst Franziskus. Er möchte eine neue Kultur in der katholischen Kirche einführen, damit wir heute eine missionarische Kirche sein können für diese Gesellschaft.
Sie geben schon das Stichwort. Auf die Mission wollte ich auch hinaus. Würde man Ihnen sagen, Sie missionieren ja, Sie möchten Menschen, junge Menschen für Ihre Sache gewinnen. Wo liegt denn der Unterschied zum Missionieren? Wie bezeichnen Sie Ihre Rekrutierung von jungen Menschen?
Genau. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. Das kann ich auch erzählen. Dieses Thema Mission kam an einem meiner Tische direkt auf. Und dann war sehr schnell klar, nicht jeder versteht dasselbe unter Mission. Ich würde Mission nicht als ich möchte jemandem etwas überstülpen, sondern ich möchte gerne von dem erzählen, was mein Herz erfüllt, was ich als positiv erkläre. Schauen Sie, wenn man ist hier in Rom und dann sagt man, Mensch, du musst unbedingt mal in die Eisdiele, du musst unbedingt mal dort in das Restaurant, weil das was Gutes ist, weil ich dir, dem anderen, dieses Gute auch wünsche. Und so ist es mit dem Evangelium, mit der Beziehung zu Gott. Das ist so unglaublich gut, schmackhaft, erfrischend wie ein Eis oder auch befreiend oder heilend auf einer ganz tiefen persönlichen Ebene, dass ich das natürlich auch anderen Menschen wünsche. Und insofern ist Mission davon zu erzählen, was mich begeistert, was mich berührt hat, weil ich gerne dieses Gute mit anderen auch teilen möchte. Und das ist eben nicht nur ich, sondern ich glaube, dass das sehr viele sind. Und dann ist es noch gar nicht so klar, ob dann die andere Person auch Mitglied in der katholischen Kirche wird, ob sie dann eine ganz feurige Christin oder Christ wird, sondern dass sie versteht, was ist das, was dieser Jesus uns Menschen bringen wollte und was für eine Bedeutung er für unser Leben heute haben kann.
Jetzt aus der konkreten Sichtweise, aus Ihrer Arbeit heraus, wie kommt die Kirche denn heute noch an junge Leute? Also, was bieten Sie an oder wie gehen Sie auf diese Menschen zu?
Also ganz konkret kann ich jetzt von zwei Beispielen erzählen. Einmal dem Cusanuswerk. Das ist für mich ein ganz entscheidender kirchlicher Ort, dass die Menschen die Gesellschaft mitgestalten wollen, die ein Interesse an dieser Gesellschaft, an bestimmten Fächerrichtungen haben. Und dann sagt man, ah, das sind auch Leistungsträger, die wir auch aus dem katholischen Bewusstsein heraus fördern möchten. Und da erlebe ich eine große Energie, eine große Begeisterung und ich erlebe auch eine große Liebe zur Kirche bei diesen jungen Menschen. Und das können Sie sich wirklich so vorstellen. Das sind 18-, 19-Jährige, Mitte 20-Jährige, die sich auch schwer tun mit der katholischer Kirche, was ich aber auch wichtig finde, denn in dieser Phase des Lebens muss man sich auch mit Dingen auseinandersetzen, um zu schauen, ob das auch wirklich sein eigenes ist. Dieses Förderprogramm ist zum Beispiel eine Weise, wie Kirche mit jungen Menschen in Kontakt kommen kann. Ein anderes Angebot ist die Zukunftswerkstatt. Da ging es darum, ich war ja Studentenpfarrer in Leipzig und dann bekam ich die Möglichkeit, ein neues Projekt zu starten von meinem Provinzial, also von meinem Jesuitenchef. Und der hat dann gesagt, wir wissen nicht, wie wir Berufungspastoral machen sollen, überleg dir etwas. Und dann sprach ich mit unzähligen Studierenden und habe sie gefragt, stell dir vor, du hast einen Priester zu 100% nur für dich, was soll er für dich machen? Mit der einzigen Einschränkung, es soll um Berufung gehen. Also um die Frage, wo ist der Platz in meinem Leben? Wo ist mein Platz im Glauben? Wo ist mein Platz in der Kirche? Wo ist mein Platz in Beziehungen? Wo ist mein Platz beruflich? Also in diesen ganzen Dimensionen. Und dann haben sie gesagt, biete uns einen Ort an, wo wir zu uns kommen kann und hilf uns, die Stimme Gottes von unserem eigenen Vogel zu unterscheiden. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja im Grunde einfach. Also Freiraum anbieten und Befähigung zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Das haben wir dann, wir Jesuiten, konsequent in Frankfurt umgesetzt und dann erlebt, dass einfach Leute gekommen sind. Wir hatten nicht mehr groß die Möglichkeit, Werbung zu machen. Unsere Kurse waren voll. Und das ist was unglaublich Schönes zu erleben. Aha. Nicht im Sinne von Indoktrination oder wieder ein großer Aktionismus, sondern einen Ort, wo du Mensch mit all dem, was dich bewegt, hinkommen kannst, eben Freiraum erlebst. Aber dieser Freiraum hat dann eine Wirkung auf den Menschen, der ihm eben Zuversicht schenkt, der ihn freier macht, entspannter werden lässt und dann auch wieder energiegeladener zurückgeht in seinen Alltag. Und so gab es dann eben Sachen, die dann für einen persönlich sind. Dann haben wir begonnen mit Paarseminaren, die einen sehr guten Anklang bekommen haben. Dann kamen Entscheidungsseminare dazu. Also lauter Kurse, die nach diesem Prinzip von Freiraum anbieten, mit sich selbst in Kontakt kommen, aber eben auch mit einer ganz klaren Ausrichtung auf die persönliche Beziehung mit Gott, dass da Leute anknüpfen können. Ich muss aber nochmal einschränkend sagen, sowohl Cusanuswerk als natürlich auch jetzt die Zukunftswerkstatt. Das sind erstmal junge Leute, die irgendwie noch eine Verbindung mit katholischer Kirche haben. Also ich stehe jetzt nicht auf ganz offenem Feld und mache ein Angebot für Leute, die noch nie was von Gott und Kirche gehört haben. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das angehen würde. Aber vielleicht auch so das, was wir jetzt gerade über die Synode lernen. Ich würde wahrscheinlich wieder erstmal viele Leute suchen, die nichts mit Kirche zu tun haben und fragen, was würde dir helfen, von der Kirche zu bekommen und da dementsprechend dann ein Angebot entwickeln.
Ist ja auch irgendwie ein Ansatz, ein Kommunikationsweg, den die Kirche sonst, ich würde behaupten, jahrhundertelang sogar gar nicht so gefahren hat, ne? Also Feedback einholen, beziehungsweise diese Fragen an die Menschen in einer hierarchischen katholischen Kirche natürlich auch nach unten hin zu stellen.
Genau. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt das Instrumentum Laboris, was veröffentlicht worden ist, also das ist das Grund, das Arbeitsdokument, mit dem wir jetzt die ganzen 4 Wochen hier in Frankfurt, Entschuldigung, in Rom unterwegs, sind, da werden Sie genau diese Worte finden. Transparenz, Rechenschaftspflicht und Evaluation. Das sind Fragen. Und warum sind das Fragen? Weil man spürt, das brauchen wir, um besser Kirche zu sein, um besser unserem Auftrag zu entsprechen. Denn es geht um Credibility, also Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Aber auch das ist gefallen in den Synoden, wir wollen besser werden. Wir wollen besser werden und unsere Ressourcen sinnvoller einsetzen.
Sowohl bei der Zukunftswerkstatt als auch beim Cusanuswerk haben Sie sehr viel zu tun mit diesen jungen Menschen. Sie begleiten die, also Sie sind geistliche Begleitung für diese jungen Menschen. Was bewegt Sie in diesem Gespräch, in dieser Kommunikation, in dem Begleiten mit jungen Menschen im Moment am meisten?
Meinen Sie jetzt, was mich selber bewegt oder was die jungen Menschen bewegt?
Sowohl als auch.
Also vielleicht zuerst zu den jungen Menschen. Da geht es einfach ganz stark um, es ist nicht mehr selbstverständlich, katholisch zu sein oder an einen Gott zu glauben. Also das heißt, es geht genau um diese Frage, wie glaube ich eigentlich an Gott? Wer ist dieser Gott für mich? Es geht aber auch ganz viel um Selbstwertfragen. Also wer bin ich? Bin ich wertvoll? Kann ich mich selber annehmen? Es geht um Beziehungen. Wie kann ich Beziehungen führen? Wie gehe ich mit Schwierigkeiten in Beziehungen um? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Hoffnung? Und ein ganz großes Thema ist Angst vor der Zukunft. Das ist eigentlich etwas, was mich sehr traurig macht, denn gerade die Jugend ist ja der Inbegriff für Aufbruch in die Zukunft. Und einfach diese riesigen, fast nicht mehr lösbaren Probleme, wie die auf den jungen Menschen lasten. Also die Infragestellung von Demokratie, die Gefährdung der Umwelt, der Frieden in Europa, all das, das lastet schwer auf den Seelen, wenn man so sprechen möchte, von jungen Menschen und natürlich die eigene Berufung. Wo soll es hingehen? Wie kann mein Leben gelingen? Und was mich jetzt sozusagen in der Begleitung beschäftigt, ist, dass ich mich sehr beschenkt fühle, weil es ist unglaublich schön, Menschen durch ihre schweren Stunden und durch ihre Schwierigkeiten, aber eben auch durch ihre Suche, durch ihre Wünsche und durch ihre Sehnsüchte begleiten zu dürfen. Und so empfinde ich das als ein ganz großes Privileg, dieses Vertrauen von jungen Menschen geschenkt zu bekommen. Und das Besondere ist dann auch zu sehen, wie Gott in den Herzen wirkt. Also oft denke ich, ich darf ein Zeuge sein, wie dieser lebendige Gott Herzen von Menschen verwandelt und verwandelt insofern, dass sie eben hoffnungsvoller werden, offener werden, menschlicher, wärmer, herzlicher, lebendiger werden. Und das empfinde ich eben an meiner Aufgabe als Seelsorger, als Priester, ein unglaubliches Privileg. Und somit fühle ich mich sehr beschenkt in dieser Arbeit.
Als Sie Direktor wurden, ist auch das Zentrum für Berufungspastoral von Freiburg nach Frankfurt am Main, nach St. Georgen gezogen. Die Jugend- und Berufungspastoral bundesweit sollte stärker miteinander verbunden werden. Und richtig. Eigentlich haben Sie gerade schon ein bisschen darauf geantwortet. Klappt das so, wie Sie sich das vorstellen?
Ja, also da sind sehr viele Dinge passiert in den letzten 3 Jahren. Zum Beispiel strukturell gibt es jetzt in der AFJ, das ist unsere Partnerstelle auf Bundesebene in der Jugendseelsorge, die hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, gibt es jetzt einen Referenten für berufungspastorale Bildung. Und kann man sagen, dass vor 5 Jahren berufungspastoral vielleicht eher Naserümpfen hervorgerufen hat bei manchen oder auch Ängste hervorgerufen hat, ist es heute ein ganz selbstverständliches Thema in vielen Bereichen der Jugendpastoral, dass man dieses Thema mitdenkt, mitbedenkt und dass andere Leute auch Advokaten für dieses Thema geworden sind. Zum Beispiel war jetzt die Ministrantenwallfahrt Ende Juli, Anfang August nach Rom und da gab es selbstverständlich im Wallfahrtszentrum berufungspastorale Angebote. Also da sieht man es ganz konkret, wie eine Struktur bis zur Basis, auch, also eine Veränderung der Struktur, auch eine Veränderung in der Arbeit hervorgerufen hat. Dann mir war es wichtig, weniger in Papier zu investieren im Zentrum für Berufungspastoral, sondern mehr in Menschen. Denn ich sage, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn man nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, dann lohnt es sich vor allem in Menschen zu investieren. Denn die werden dann Zukunft gestalten. Und dann war mir zum Beispiel sehr wichtig, dass wir für junge Priester, Ordensleute und in der Pastoral engagierte Frauen und Männer eine Ausbildung anbietet, wie kann man junge Menschen geistig begleiten. Und da haben wir jetzt schon den zweiten Kurs, schließt jetzt gerade diese Woche ab. Und wir haben immer viel mehr Bewerbungen für diesen Kurs gehabt, als dass wir Teilnehmende nehmen konnten. Und dann spürte ich auch, da ist erstens ein Bedarf da und zweitens es ist ein Thema, was die Leute beschäftigt. Und es war unglaublich schön, sowohl der erste Kurs als auch jetzt der zweite Kurs, mit diesen Menschen auch wieder unterwegs zu sein. Das sind ja Leute, wo man sagen kann, die haben schon ein Stück weit ihre Berufung gefunden, die haben ein Stück weit Kompetenzen sich angeeignet und mit denen jetzt eben wieder zu suchen, wie geht das heute, junge Menschen zu begleiten. Das war unglaublich schön, weil sie selber gewachsen sind als Persönlichkeiten und auch eine Erfrischung ihrer eigenen Berufung gefunden haben. Und dann am Schluss auch von den Ausbildungen kam ganz häufig, wow, ich sehe hier, also es sind meistens 18 Leute aus unterschiedlichen Bistümern, unterschiedlichen Klöstern, unterschiedlichen Berufen, dass sie sagen, wow, es ist so schön, so eine Gruppe zu haben, denn ich spüre, allen ist die Kirche und die Verkündigung des Evangeliums ein Anliegen. Ich mache mir keine Sorgen, wenn ich in diese Runde schaue um die Zukunft der Kirche. Und da darf ich halt auch mit dabei sein mit meiner Kollegin, Schwester Christine Kliemann, die den Kurs hauptsächlich verantwortet, und der Franzis Niehoffner, Schulseelsorgerin aus dem Bistum Münster. Und es ist einfach unglaublich schön, mit den Leuten da zu arbeiten.
Das klingt schon nach Zukunft und das klingt auch nach einem kleinen Erfolgsrezept, was Sie da haben. Aber jetzt können Sie natürlich gerade beim Abschluss des Kurses nicht dabei sein.
Ja, das tut mir auch schrecklich leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Erntedankfest. Aber ich habe mir eine Überraschung überlegt und bin gerade dran, für das Abschiedsfest, was dann am Donnerstagabend gefeiert wird, da auch noch was beizusteuern. Ich konnte nämlich jetzt schon heute bei Alois von Tessé interviewen, dass er einen Gruß spricht, Schwester Nathalie Becker. Und natürlich probiere ich auch noch vom Papst ein kleines Video zu bekommen.
Sehr gut. Sie sind währenddessen bei der Weltsynode in Rom. Einen Monat lang wird da jetzt gerade diskutiert, sich beraten, ausgetauscht in Arbeitsgruppen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Im besten Fall kommen Sie zu einem Ergebnis?
Synodale sind nur die Leute, die entweder qua Amt, ex officio oder gewählt wurden durch ihre Bischofskonferenzen oder vom Papst eben persönlich ernannt worden, sind dann eben auch Stimmrecht. Ich gehöre zum Mitarbeiterstab. Da gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel Matthias Kopp von der Bischofskonferenz ist in einem Kommunikationsteam. Ich bin eben bei diesen Facilitatoren dabei. Wir sind eben diese Tischmoderatoren. Da gibt es noch aus Deutschland den Michael Behrensen, er hilft in der Organisation mit. Und jetzt, wenn Sie nach den Ergebnissen fragen, dann kann ich sagen, es ist jetzt schon ein wahnsinniges Ergebnis da, nämlich die Erfahrung dieser Synode oder dieses synodalen Prozesses. Und das hat schon etwas verändert in der katholischen Kirche. Das hat schon etwas geöffnet. Es hat auch Bischöfen die Augen geöffnet, was sie alles schon jetzt eigentlich auch tun können und nicht gar nicht warten müssen auf Kirchenrechtsveränderungen und so weiter. Also das höre ich jetzt immer und immer wieder, dass diese Erfahrung auch schon Menschen verändert hat. Und das wird Auswirkungen auf die verschiedenen Bistümer bis hinein in die Regionen haben. Also das wird sicherlich ein oder ist jetzt schon ein Ergebnis. Und ich glaube, wir dürfen schon auch was erwarten. Jetzt nicht bei den großen berühmten Themen, die in den Medien immer durchkommen. Da glaube ich nicht, dass da Ergebnisse kommen. Aber was die Beteiligung von getauften Christinnen und Christen oder auch darüber hinaus, was da Neues möglich wird für Entscheidungsprozesse, da glaube ich wirklich, dass es Ergebnisse gibt. Oder insofern konkrete Vorschläge, denn Ergebnisse gibt es ja nicht insofern, dass es Entscheidungen gibt, sondern das sind alles Vorschläge, die die Synode dem Papst unterbreitet und er entscheidet dann, was er davon umsetzen möchte.
Da werden wir sehen, auch was er annimmt oder welchen Themen er sich vielleicht auch annimmt. Das wird dann erst im Nachhinein passieren. Glauben Sie denn vor allem, dass es das Gefühl, wo Sie gerade gesagt haben, das ist auf jeden Fall schon spürbar, es ist schon was verändert, ist das bei den Menschen, die jetzt vor Ort da sind oder gesamtkirchlich zu sehen? Weil ich habe im Moment das Gefühl, bei uns in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern, kommt das ja noch gar nicht so an. Müssten natürlich dann jetzt die Menschen, die so wie Sie vor Ort sind, erstmal mitbringen, oder?
Also beides stimmt. Also einerseits, dass Leute mit dieser Erfahrung, also sie werden sicherlich einen noch begeisterten Clemens Blattert in Deutschland nachher haben von dieser Synode. Und dann wird man ja auch immer wieder eingeladen und kann auch wieder Erfahrungen vermitteln. Mir ist es immer wichtig, dass ich da nicht Vorträge halte über die Synode, sondern auch Menschen die Möglichkeit gebe, das selber zu erfahren, was das bedeutet. So wie man auch zum Beispiel beten nicht, man kann zwar darüber sprechen, aber es ist nochmal was anderes, wenn ich selber eine halbe Stunde hinsitze, einen Bibeltext meditiere und schaue, was er mir sagt. Also ich bin tief überzeugt, dass Leute Botschafterinnen und Botschafter dieser Synode werden für ihre Länder. Aber man muss auch sagen, ich höre von vielen, also bei mir sitzt der Bischof von Port of Spain, das ist in der Karibik. Der hat entschieden, weil er so begeistert war von dieser Sache vor 2 Jahren, dass er eine synodale Transformation seines ganzen Bistums mit 300.000 Mitgliedern haben möchte. Dann habe ich mit einer Frau von den Fidschi-Inseln gesprochen, die erzählt hat, wie sie in Pfarreien synodale Strukturen begonnen hat zu implementieren und was für eine Kraft daraus sich entwickelt. Und dann jemand aus Kanada mir erzählt, wo es um eine Schließung einer Pfarrei ging, dass sie synodal gemacht haben und das ein unglaublich trauriger und zugleich sehr gelungener Prozess geworden ist. Jetzt bei uns in Deutschland oder vielleicht auch in den USA, wir haben ja schon eigentlich sehr viele Strukturen der Beteiligung. Da ist manches auch nicht so neu. Dennoch stehen wir ja aber auch vor der Herausforderung, wie können wir heute Kirche und den Glauben zugänglich machen, für Menschen. Und ich glaube, wir stehen vielleicht sogar ein bisschen vor einer größeren Herausforderung. Was fehlt uns eigentlich in Deutschland, um eine lebendige Kirche zu werden? Aber da bin ich sehr, zuversichtlich, dass die Bischöfe, die jetzt hier sind, oder überhaupt dieser Schwung, der hier weht, oder dieser Wind, der hier weltweit weht, der da auch uns sicherlich packen wird und weiterbringen wird. Und es ist ja auch schon viel Synodales entstanden in Deutschland. Ich glaube auch, dass der synodale Weg, das war auch ein Versuch, der genau das gespürt hat. Wir müssen mehr Menschen beteiligen an der Kirche. Da kann man sich streiten über Methoden. Aber auch hier, auch Rom, der Vatikan sagt, wir sind am Lernen, was es bedeutet, synodale Kirche zu sein. Und dieser Lernprozess, der bringt Veränderung und der wird neues Leben bringen für Deutschland, übrigens auch für den Vatikan. Auch da sind Dinge, wo man gesagt hat, das soll synodaler werden und auch weltweit.
Man könnte sie also quasi als Multiplikator verstehen, würde ich jetzt mal sagen. Ihre Rolle da ist eigentlich Facilitator, haben Sie gerade auch schon gesagt. Man könnte sagen, so eine Art Moderator. Sie unterstützen Ihre Arbeitsgruppen methodisch, sind da ja moderativ unterwegs an Ihrem Tisch. Ein Monat ist lang. Durchhaltevermögen ist kognitiv, körperlich und auch inhaltlich gefragt. Wie tragen Sie dazu bei, beziehungsweise was machen Sie da genau? Was ist Ihre Aufgabe?
Richtig. Also erstmal die Aufgabenbeschreibung. Die ganze Methode läuft ja vor allem in der Konversation des Heiligen Geistes. Das ist eine Methode, die entwickelt wurde im Laufe dieses synodalen Prozesses, der seit 2021 läuft, damit man eben nicht in eine Diskussion verfällt, wo es zum Streit kommt und der Stärkere sich durchsetzt oder die Mehrheit durchsetzt, sondern dass jede und jeder gleichberechtigt den Platz und das Wort bekommt. Und das geht zum Beispiel dann stark nach Runden. Jeder hat 3 Minuten zum Sprechen. Und ich achte darauf, dass das auch eingehalten wird. Egal, ob jemand sehr eloquent ist oder Kardinal ist oder was weiß ich, was er ist. Jede und jeder hat 3 Minuten. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe von mir. Dann eine zweite Aufgabe ist, oder in dieser Konversation des Heiligen Geistes geht es dann auch darum, wir haben immer wieder Generaldebatten. Man soll dann zuhören und das dann integrieren in den eigenen Prozess, der am runden Tisch, am einzelnen Tisch vor sich geht. Und da muss man immer wieder erinnern, immer wieder Perspektiven eröffnen, damit man nicht einfach so wegknickt. Das ist eine Aufgabe von uns. Und dann am Schluss, die letzte Phase dieser Konversation im Heiligen Geist, ist der sogenannte Dialog, das Zusammenbauen, das Zusammentragen. Und dort kann es immer wieder mal zu Spannungen kommen oder es ist zu freundlich, also dass Konflikte nicht hochkommen. Und da ist meine Aufgabe, das so zu leiten, dass alles auch Raum kommt. In unsere Aufgabe ging es immer darum, ihr seid dafür verantwortlich, den Raum zu eröffnen und den Raum offen zu halten. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch heute wieder gemacht, dass ich gesagt habe, ja, auch wenn ihr auch gut denkt, sprecht es bitte aus, damit wir auch hören, ist es nicht nur die eine gute Meinung von einem, sondern dass man dann auch hört, ah, das sind 4, 5 andere, das bekommt dann ein anderes Gewicht. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dann ist das aus den Leuten rausgespult, oder? Wo ich dann auch gesagt habe, auch das, was unangenehm ist oder das, was Bauchschmerzen hat, bitte aussprechen, denn das ist wichtig. Und diese Ermutigung, die braucht es immer wieder. Und je länger es dauert, desto mehr braucht es auch diese Aufgabe. Und viele sagen auch, sie sind unglaublich dankbar für diese Aufgabe des Facilitators, weil er einfach hilft und jeder Person Raum gibt. Und tatsächlich stimmt es auch, dass ich schauen muss, dass auch ich die Kondition behalte. Und da gucke ich einfach auch, mir ist das persönliche Gebet. Ich lebe selber hier in der Jesuitenkommunität. Das ist einfach wunderschön. Wir haben immer morgens um 7 Uhr Messe, dann kann ich eine halbe Stunde stille Zeit machen und dann frühstücke ich mit meinen Mitbrüdern. Ja, hier ist auch noch ein Altersheim mit dabei und das ist einfach ein sehr schöner Start in den Tag. Und diese Regelmäßigkeit hilft mir, die Konditionen aufrechtzuerhalten. Und ich mache auch Mittagspause oder eben zum Beispiel jetzt gestern Sonntag habe ich eben auch darauf geachtet, viel an die frische Luft zu gehen, weil sonst hält man die Kondition nicht durch bis zum Schluss.
Was ist Ihr Geheimtipp? Also gibt es dann an der frischen Luft auch das Eis?
Natürlich, da gibt es das Eis, da gibt es die Pizza auf der Straße und vor allem natürlich Spaziergänge zu sehr schönen Kirchen und Orten und Aussichtspunkten hier in Rom. Also da findet man ja gar kein Ende, was
Klar,
man hier sehen
das
kann.
gehört in Italien ja auch dazu, ne? Und man muss auch irgendwie praktisch durch diesen Monat kommen, das ist ja klar. Sie haben auch schon Vorerfahrungen, kann man so nennen. 2018 waren Sie Berater der sogenannten Jugendsynode, also der letzten Weltbischofssynode. Das war die 15. zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Können Sie also schon Erfahrungen mitbringen in Sachen Synodenleben?
Ja, weil ich kann zum Beispiel vor allem sagen, was hat sich alles schon verändert? Es gibt natürlich auch, ich spüre schon sowohl in der Aula als auch im Umfeld, auch in Deutschland, dass man sagt, Mensch, da bewegt sich zu wenig und es ist alles zu langsam. Aber wenn ich jetzt das vergleiche von 2018 mit der Synode heute, für eine 2000 Jahre alte Institution, wie die sich jetzt schon verändert hat, zum Beispiel waren stimmberechtigt in der Jugendsynode nur Bischöfe. Und es war die Neuerung damals war, dass 30 junge Menschen, Frauen und Männer, mit diskutieren durften, also auch das Rederecht hatten. Jetzt ist es so, dass 50 Frauen und Männer, die keine Bischöfe sind, vollwertige Mitglieder dieser Bischofssynode sind. Also das ist schon mal eine große Veränderung. Bei der Jugendsynode saßen wir alle in der Synodenaula. Das war alles wie in einem Kinosaal, auf eine Leinwand hin ausgerichtet. Aber es führt im Grunde alles auf den Sitz vom Papst zu. Jetzt sitzen wir an runden Tischen. Früher war es so, man war in Sprachzirkeln eingeteilt und man war dann doch irgendwie nur mit den Regionalbischöfen zusammen, also zum Beispiel deutschsprachige. Und damit blieb man ja auch ein Stück weit in der eigenen Suppe sitzen. Und jetzt, ich habe an beiden Tischen, die ich moderieren darf, 5 Kontinente bei nur 10 oder 12 Leuten am Tisch sitzen. Und es gibt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das verändert einen selber. Also das heißt, ich würde behaupten, da ist eine ungeheure Entwicklung schon passiert seit der Jugendsynode. Und für mich ist es natürlich auch toll, diesen Vergleich zu haben von der Jugendsynode bis jetzt zu dieser Synode.
Das Thema der 16. Generalversammlung der Bischofssynode jetzt ist für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe und Mission. Synodalität ist ja ein großes Wort. Sie haben aber gesagt, man spürt da irgendwie schon eine Entwicklung in diese Richtung, ne? Es ist ja eigentlich eine erweiterte Bischofssynode. Nehmen Sie unter den Teilnehmenden wahr, dass es Laien gibt, also einen Unterschied zwischen Geweihten und Nichtgeweihten besteht zum Beispiel oder Stimmberechtigten, Nichtstimmberechtigten. Wie erleben Sie das im Raum?
Also natürlich im positiven Sinne nehme ich eine Unterschiedlichkeit wahr. Also es gibt ja diese brüderlichen Delegierten oder geschwisterlichen Delegierten, das sind von anderen christlichen Konfessionen Vertreter. Zum Beispiel bei mir saß der Präsident der Methodistischen Kirche aus Korea, der saß bei mir mit am Tisch. Oder dass eine Frau mit am Tisch sitzt oder mehrere Frauen mit am Tisch sitzen und ihre Stimme einbringen. Dass ein Bischof, dass ein Kardinal mit am Tisch sitzt. Das sind unterschiedliche Personen und im Gespräch spürt man auch die Unterschiede und man spürt die Bereicherung dieser Unterschiede. Was man natürlich aber auch merkt, ist, die Mehrzahl sind natürlich Bischöfe und damit natürlich auch Männer. Also es gibt dann zum Beispiel auch Phasen, wo dann einen ganzen Vormittag vielleicht nicht eine Frau gesprochen hat. Das merkt man natürlich auch. Oder das hatte ich auch schon mal mitbekommen, dass dann manchmal eine Frau sich vielleicht auch nicht so getraut, ganz offen zu sprechen, weil einfach die Wucht immer noch als sehr groß ist von Männern. Das heißt, so was wie ein Safe Space fehlt. Aber insgesamt nehme ich die Unterschiedlichkeit als eine große Bereicherung wahr und das erzählen mir auch sehr viele Leute, dass sie das eben als Bereicherung wahrnehmen und nicht als Beschneidung oder dass es Platz einem wegnimmt oder so. Also eben Synodalität, Beteiligung als eine Erfahrung der Bereicherung.
Viel dringt ja inhaltlich zumindest nicht oder noch nicht nach außen von der Weltsynode. Es soll ja auch möglichst intern bleiben, was jetzt erstmal beraten wird. Aber die ein oder andere Anekdote konnten wir in der Presse ja schon lesen. Geht es so zu? Also gibt es da die Anekdote, über die Sie vielleicht auch einfach dann zwischendurch mal schmunzeln müssen oder vielleicht am Ende des Tages mit jemandem drüber lachen müssen?
Also doch, das gibt es immer wieder. Also zum Beispiel eine kann ich auch erzählen, das ist eigentlich ganz nett. Man muss für die, also in der Generaldebatte, da muss man immer sagen, in welcher Sprache man spricht. Das ist wichtig für die Übersetzer. Und dann sagen dann manche, also ich spreche jetzt ein holländisches Englisch oder ich spreche ein nigerianisches Englisch oder ein amerikanisches, australisches Englisch. Und dann gibt es immer mal wieder so ein kleiner Lach, obwohl das eigentlich nur so eine Kleinigkeit ist. Oder heute Vormittag hatten wir auch Generaldebatte und das müssen Sie sich vorstellen, von 9 Uhr bis 12 Uhr, 15, 20 gibt es einen Redebeitrag nach dem anderen. Mittlerweile sind sie auch unterbrochen durch stille Zeiten, was sie ja alle auch sehr begrüßen und was einem hilft im Zuhören. Aber als der letzte Redner kam, hat er gesagt, ich bin der Letzte, Gott sei Dank. Und dann begann er seine Intervention zu sagen. Und dann lacht natürlich auch alles.
Das zeugt natürlich auch von einer Gemeinschaft, die irgendwie ja auch so ein bisschen zusammenwächst oder wo man dann über solche kleinen Schmankerl oder internen Witze irgendwie ja doch auch lachen kann, weil sie sich wiederholen und weil man das zusammen erlebt.
Genau. Und das kann ich zum Beispiel auch bestätigen. Ich bin ja erst dieses Jahr dazu gekommen als Facilitator. Die Synodenversammlung hat sich ja letztes Jahr schon hier in Rom getroffen. Und das haben alle berichtet, dass eine ganz andere Atmosphäre geherrscht hat, weil man sich wieder getroffen hat, weil man schon die Methode eingeübt hat, weil man sich schon kennt. Und das natürlich auch Vertrauen gestärkt hat und so man dann auch bestimmte Themen noch mal vertrauensvoller und vielleicht auch mutiger angehen und ansprechen konnte.
Einige Themen werden explizit ausgeklammert, wie zum Beispiel die Frage nach den Frauen in der katholischen Kirche. Ein weiteres ist LGBTQ, haben Sie sicherlich auch mit zu tun, wenn Sie sich mit jungen Menschen beschäftigen und sie geistlich begleiten. Betrifft und bewegt ja viele in der Gesellschaft. Die Vorstellungen treffen auf das, was die katholische Kirche vorgibt. Der Jesuit James Martin setzt sich in Amerika prominent für die Rechte queerer Menschen ein. Und jetzt wird dieses Thema verlagert aus der Synode raus.
Was jetzt nicht heißt, dass dieses Thema nicht wichtig ist und wieder vergessen werden würde, aber es ist eben so, dass es nicht das, also das gehört ja zum ganzen, zu der ganzen Frage, wie sieht man den Menschen? Und das ist nicht das Hauptthema dieser Synode. Natürlich ist es als drängende Frage da, wie man eine offene Kirche sein kann. Und wirklich alle willkommen heißt, da muss man auch eine Haltung finden oder den Menschen wirklich das Gefühl geben, dass sie ganz mit dabei sein können. Aber es ist eben nicht das Hauptthema. Aber ich bin tief überzeugt, dass es auch noch kommen wird, dass da sich die Kirche wieder stärker noch damit beschäftigt.
Soll ja eines der ausgegliederten Themen sein, tatsächlich, so wie man sich auch damit beschäftigt, was ist denn nun mit den Frauen in der katholischen Kirche? Und man merkt, glaube ich, immer wieder mal, dass es einfach ein Thema ist und unter den Synodalen und Teilnehmenden ja auch einfach immer wieder aufkocht und man das gar nicht so richtig beiseite schieben kann, ne?
Genau. Und das ist ja auch, man kann zum Beispiel sagen, okay, jetzt sind uns die 10 Themen weggenommen, die in die Arbeitsgruppe gesetzt wurden. Man kann aber auch sagen, ist ganz klar geworden, dass es drängende Themen sind und die Kirche muss sich damit beschäftigen. Und uns wurden diese 10 Themen so vorgestellt, dass die auch synodal oder in dieser synodalen Art und Weise erarbeitet werden sollen. Durch Umfragen, durch Beteiligung, durch Hören, der Betroffenen, etc., etc., sodass es jetzt nicht einfach nur eine Arbeitsgruppe hinter vatikanischen Mauern ist, die dann ein Papier herausgibt, sondern dass es eben in derselben Kultur, das sind wir jetzt wieder beim Anfang, mit derselben Kultur, die hier jetzt eingeführt worden ist, auch daran gearbeitet wird.
Heißt also, es gibt noch was zu tun und irgendwie wird es nicht ein Abschluss jetzt dann sein mit diesen 4 Wochen in Rom im Vatikan, sondern vermutlich irgendwie noch einen weiteren Arbeitskreis zu jedem Thema oder Ähnliches geben müssen, damit man dran weiterarbeiten kann und weiterdenken
Also,
kann.
man kann vielleicht so sagen, alles, was jetzt die letzten 5 Jahre passiert ist, war im Grunde ein Aufstoßen von Türen. Und Synhodos heißt ja gemeinsam einen Weg gehen. Und dieses Aufstoßen der Türen ermöglicht, dass auch jetzt gemeinsam ein Weg weitergegangen werden kann im Blick auf diese vielen drängenden Themen.
Daran interessiert ist ja auch sehr Papst Franziskus, der die Synode ja initiiert hat. Ein bisschen auch ein gewagtes Experiment vielleicht. Und er schaut mal, was bei rumkommt. Das macht er ja auch selber ganz gerne, ne? Also er schaut mal, er ist immer mal wieder da. Wie ist das mit ihm im Raum?
Genau, also das möchte ich nur unterscheiden, er hat ja immer gesagt, er möchte ein Papst sein, der Prozesse anstößt. Und das heißt auch, das ist auch gewöhnungsbedürftig, weil dadurch Chaos entsteht, weil dadurch Unsicherheit entsteht, man weiß nicht, wo es hingeht. Das ist nicht einfach so, ich sage, wie es geht und oder wo es lang geht. Aber ich glaube, diese Haltung ist wichtig, denn dann kann Neues entstehen. Dann hat auch der Heilige Geist eine Chance, durchzukommen und uns auch das zu sagen, was für unsere Zeit wichtig ist. Und tatsächlich, er ist sehr viel präsent. Also die Synodenteilnehmenden haben auch erzählt, er ist mehr präsent als letztes Jahr. Meistens ist er während den Generaldebatten da, was recht viel Zeit ist. Pro Modul sind es 2,5 Tage bis zu 3,5 Tagen. Da ist er meistens komplett da. Und es ist eben so, das habe ich aber bei der Jugendsynode schon erlebt, er kommt immer eine halbe Stunde vorher, bevor es beginnt. Und ist einfach da und dann können wir ganz frei auf ihn zugehen. Natürlich nicht alle auf einmal. Es geht dann schon, man stellt sich da in die Reihe. Aber immer dann in so einer halben Stunde stehen dann immer so 15, 20 Leute da und können ein kurzes persönliches Wort mit ihm sprechen. Also er ist unglaublich zugänglich. Ich selber habe das auch schon gemacht und er war sehr aufmerksam und eine schöne Begegnung für mich. Und es ging jetzt nicht einfach nur dem Papst die Hand zu geben, sondern es ist wirklich zur Begegnung gekommen. Das ist auch ein absolutes Charisma für ihn. Und natürlich, wenn er im Raum ist, das vielleicht noch abschließend dazu zu sagen, ist es natürlich schon noch mal was anderes. Aha, jetzt ist der Papst da, er hört zu. Man merkt dann schon auch, die Atmosphäre verändert sich. Im Grunde auch so, wie wenn, ist der Lehrer im Raum oder ist er nicht im Raum? Also bei so einer Versammlung merkt man natürlich, dass man dann vielleicht etwas lockerer ist, wenn er nicht da ist oder eben auch disziplinierter, wenn er da ist.
Das weiß er vielleicht sogar auch selber, ja. Bei all dem, was Sie tun, bei dem Einsatz für die jungen Menschen, bei der Berufungspastoral in Deutschland und auch jetzt bei Ihrer Tätigkeit in Rom, bei der Weltsynode, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung, Pater Blattert?
Was ich hier jetzt nochmal gemerkt habe, wie ich junge Menschen da begleite in der Zukunftswerkstatt, im Cusanuswerk, wie wir mit Pastoralmitarbeitenden unterwegs sind im Zentrum für Berufungspastoral, da geht es uns ganz stark darum, Menschen zu helfen, die Unterscheidung der Geister kennenzulernen. Da geht es im Grunde darum, ein Gespür für das zu bekommen, was mich lebendiger macht, damit ich dem Leben, der Einladung zum Lebendigsein nachgehen kann. Und das zu spüren, dass wie von der Basis bis hoch zur internationalen Ebene, das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich und die gibt mir Hoffnung. Mir gibt Hoffnung, jetzt zum Beispiel auch hier in Rom, an persönlichen Geschichten Anteil zu haben, die vielleicht schwer sind oder wenn es auch beglückende Geschichten sind, dieses sich gegenseitig Anteil zu geben. Mir gibt Hoffnung, den Papst zu erleben, dass er den Mut und das Vertrauen hat, auch das Chaos auszuhalten, auch die Kritik auszuhalten, weil das auch abfärbt auf mich. Und auch so erlebe ich einige Menschen, die wirklich so zutiefst vertrauende und im Frieden Gottes ruhende Menschen sind. Solche Menschen geben auch mir Hoffnung. Und nicht zuletzt, es ist das Gebet, wo ich mich selber diesem lebendigen Gott aussetze. Und da spüre ich jede halbe Stunde, wo ich in Stille vor ihm sitze, ich stehe zuversichtlicher und hoffnungsvoller wieder auf.
Dankeschön für das inspirierende Gespräch.
Sehr gerne, es hat auch mir Freude gemacht.
Viele andere Gespräche von uns im Himmelklar-Podcast findet ihr alle auf himmelklar.de oder könnt sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel noch eine Folge zur Weltsynode Nummer 225 mit Christopher White, dem amerikanischen Vatikan-Korrespondenten. Da geht es darum, wie die Welt auf die Weltsynode blickt. Ein Ausschnitt vom Himmelklar-Podcast gibt es jedes Mal zu lesen auf katholisch.de und domradio.de. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!